von meiner Seite. Ich möchte nochmal das Publikum und auch unsere Experten ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Nina Osterholt und ich sitze jetzt hier stellvertretend für die Seminarteilnehmer. Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, Projektleitung zu machen. Teilweise eine sehr schwierige Aufgabe, aber auch eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich dazu sagen. Unser Projekt und das Seminar, wie Sie eben schon gehört haben, wir waren ein sehr bunt gemischter Haufen, also es waren Designer von der Fachhochschule und es waren ja, Studenten der Universität Münster aus allen verschiedenen Bereichen. Wir haben uns jetzt mit 12 Studenten für dieses Thema Klimawandel entschieden. Unser Problem allerdings, es hatte keiner von seinem Studiengang mit diesem Thema zu tun. Ist bei einem so komplexen Thema ja natürlich nicht wirklich einfach. Und dann kam auch schon eben das Gespräch auf, wie geht man dieses Thema dann an? Wir haben dann angefangen, Gespräche zu führen mit Frau Lüttke. Wir sind weitergeleitet worden an verschiedene Experten. Wir haben recherchiert, wir sind in Archiven gewesen, haben neue Namen gefunden, haben mit neuen Experten gesprochen. Und haben uns einfach diesem Thema Klimawandel immer weiter angenähert. Jetzt würde ich behaupten, wir sind keine richtigen Laien mehr. Haben aber jetzt viele Personen hier, die das Thema Klimawandel aus den Medien kennen. Darf ich mal rumfragen, Klimawandel, was fällt Ihnen da spontan so ein? Wer hat Erderwärmung, okay, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich vorher auch gesagt hätte, klar. Hat sonst noch jemand Klimawandel? Was? Abgase, Tornados, ja. Auf jeden Fall, das sind natürlich, ja, das sind alles Begriffe, die wir kennengelernt haben. So, jetzt sind das aber natürlich Begriffe aus den Medien. Wir sind Studenten, haben also schon gelernt, dass das Begriffe sind, das nennt man dann Alltagswissen. Wir wollen aber Wissenschaftskommunikation machen. Wissenschaftskommunikation hat natürlich wieder ganz andere Kriterien. Zum Beispiel, es werden Methoden angewandt, die allgemeingültig sind, die für alle Wissenschaftler gerade zu dem Zeitpunkt wichtig sind, sodass man nachvollziehen kann, wie man an das Wissen herangekommen ist. Es ist wichtig, dass das Wissen, was dann herausgefunden wurde, natürlich nicht im Elfenbeinturm bestehen bleibt, sondern dass es auch nach draußen getragen wird. Es soll transparent gemacht werden. Und das ist eine Aufgabe, die wir jetzt für uns versucht haben einzunehmen. Wir möchten vermitteln. Wir möchten Wissenschaftskommunikation. Wir möchten das Wissen über den Klimawandel nach außen tragen. Wir haben jetzt als Gäste hier einmal Professor Werner. Sie sind Geowissenschaftler an der Universität Münster.
Gewesen.
Gut. Dann haben wir Professor Brehler, Sie sind Allergologe am Uniklinikum in Münster. Und einmal Dr. Peters, Meteorologe an der Versicherung bei der Provinzial. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, was macht ein Meteorologe bei der Provinzial? Das Geheimnis wird er gleich lüften, denke ich mal. Was ich an dieser Stelle ganz wichtig finde, wir sind eingearbeitet in Klimawandel. Auch wir als Studenten haben jetzt mittlerweile mehr davon gehört. Wenn irgendetwas gesagt wird, wo Sie nachfragen möchten, wo Sie einfach nochmal nachhaken möchten, bitte tun Sie sich keine Scheu an. Also fragen Sie einfach, wir sind dafür da, das ist Grund dessen, dass wir hier jetzt gerade sitzen. Wir sind gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten und auch sofort zu beantworten, nicht, dass die irgendwie untergehen. Jetzt während unseres Gesprächs. Ich möchte dann beginnen, Professor Werner, Klimawandel im Münsterland, Sie sind in Münster gewesen, haben also mit Klimawandel zu tun gehabt, auch im Raum Münster. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, meine Damen und Herren, wir reden natürlich über den Klimawandel, der in unseren jetzigen Lebensjahren stattfindet, in der erdgeschichtlich letzten Sekunde. Wenn ich an Kollegen aus den Geowissenschaften der Universität denke, insbesondere an Geologen, Paläontologen, an Paläoklimatologen, dann sagen die, Klimawandel im Münsterland, das gab es immer. Es gab überhaupt keine erdgeschichtliche Phase, in der das Münsterland ohne Klimawandel gewesen wäre. Dieser Argumentation pflege ich entgegenzuhalten, ja, Herr Kollege, Sie haben natürlich völlig recht, aber eines ist neu, fast 7 Milliarden Menschen an Bord des blauen Planeten. Das hatten wir noch nicht in den Erdzeitaltern. Und insofern konzentrieren wir uns auf Merkmale dieses Klimawandels, die hier natürlich nur angerissen werden können. Das meiste der Stichworte wird Ihnen bekannt sein. Wir gehen davon aus, dass im vorigen Jahrhundert die Klimatologie diesen Raum hier definiert hat als das Münsterland mit ozeanisch gemäßigtem Klima, mit kühlen Sommern und milden Wintern und ausreichend Niederschlag zu allen Jahreszeiten. Das war also sozusagen im globalen Kontext die Beschreibung des Klimas unseres Raumes des Münsterlands. Und schon während meiner Studienzeit hier in Münster stellte sich heraus, dass also, wenn man die klimatologischen Normalperioden der Meteorologie betrachtet, nämlich immer 30 Jahre, von 1931 bis 1960 und 1961 bis 1990, sehr bemerkenswerte Veränderungen der meteorologischen Parameter in diesem Raum stattfanden, die man etwa folgendermaßen umreißen kann. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat sich bis zur Jahrtausendwende etwa oder auch noch 10 Jahre danach bei Zeitreihen von meteorologischen Stationen des Münsterlandes deren Jahresmitteltemperatur trotz ganz erheblicher jährlicher Schwankungen der beachtenswerten annuellen Variabilität dieser Klimaparameter, die Temperatur hat sich also bezogen auf eine Trendgrade über ein halbes Jahrhundert ständig erhöht. Wir wissen, warum das so ist. Wir wundern uns ja, dass dieses globale Experiment, was die Menschheit macht, in einer erdgeschichtlichen Sekunde den größten Teil jener fossilthermischen Energiestoffe zu oxidieren und die Reste der Gashülle zuzuführen, sich nicht noch stärker auswirkt. Bei den Niederschlägen und deren Zeitreihen zeigt sich ebenfalls in einem halben Jahrhundert, bezogen auf eine Trendgrade über 50 Jahre, ein ständiger Anstieg der Niederschlagsmengen. Wenn man das genauer betrachtet, stellt sich heraus, dass eine Tendenz besteht, in unserem Raum trockenere und wärmere Sommer vorzufinden und mildere und dafür regenreichere Winter. Das sind Elemente, Charakterisierungen des Klimas, die mehr aus dem nördlichen Mittelmeerraum stammen. Und vor etwa 30 Jahren habe ich mir erlaubt, dieses Phänomen des Klimawandels als Mediterranisierung unseres Klimas, des Klimas des Münsterlandes, zu benennen. Eine Benennung, die sich also relativ stark verbreitet hat. Unterstützt wurden und werden diese Beobachtungen durch Charakterisierung von Pflanzen, die hier vorkommen, und durch Funde, die ganz klar zeigen, dass wir mediterrane und submediterrane, also nahe mittelmeerische Florenelemente hier in Westfalen und auch im Münsterland als Einwanderer der letzten Jahrzehnte vorfinden. Das ist insbesondere von dem münsterischen Botaniker Fritz Runge sehr genau untersucht und auch in den 80er Jahren kartiert worden. Es gibt eine weitere Beobachtung, die indirekt, losgelöst von solchen Zeitreihen meteorologischer Parameter, dasselbe Phänomen bestätigt, nämlich die phänogeografische Kartierung von Gunst- und Ungunsträumen in Westfalen, also die Benutzung von Entwicklungsstadien bestimmter Leitpflanzen, Wildpflanzen und Nutzpflanzen, indem man nun über die Phänologie diese Entwicklung genau feststellt und nach dem Motto, je eher in der Pflanzenentwicklung ein bestimmtes phänologisches Stadium im Jahresablauf erreicht wird, umso günstiger ist der Raum, in dem das vorkommt. Und insofern stellte sich heraus, dass bezogen auf die Jahre 1939 bis 1944, verglichen mit einem uns naheliegenden Jahrzehnt 1995 bis 2004, die Klimagunst dieses Raumes weiter zugenommen hat. Und alles zusammengenommen wird natürlich zurückgeführt auf diese Veränderungen, die der Mensch mit seinem Verhalten auf das Klima wirkt. Und es gibt also, wenn man sich mit der Physik der Atmosphäre beschäftigt, durchaus gute Gründe, diese Einwirkungen des Menschen einerseits durch die Freisetzung von Klimagasen, von Treibhausgasen, andererseits auch durch die Freisetzung von Energie, in welcher Form, in fühlbarer und latenter Form, dass der Mensch das Klima und natürlich auch unser Klima beeinflusst. Wir haben 2007 für Westfalen von einer Arbeitsgruppe des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung unter dem Kollegen Gerstengerbe Kartierungen der mutmaßlichen Weiterentwicklung des Klimas hier für Westfalen im Allgemeinen und für das Münsterland im Besonderen. Dabei ergibt sich, dass dieser Trend, den ich gerade beschrieben habe, weiter sich fortsetzen wird, dass wir bei dieser Karte, die den Titel trägt, Klimaszenarium für Westfalen um 2055, mit weiteren 2 K Temperaturerhöhung im Jahresmittel der Lufttemperatur, mit Erhöhungen der Jahresniederschlagsmenge zwischen 5% und 25%, mit der Zunahme der Tage mit Starkniederschlag, das sind solche, bei denen mindestens 10 Liter pro Quadratmeter pro Tag erreicht werden, zu erwarten sind und dass die Zahl der Sommertage, also jener Tage, bei denen die Lufttemperatur die 25-Grad-Marke nach oben überschreitet, dass auch diese Dinge zunehmen werden. Wenn man das so betrachtet, stellen wir fest, dass dieser Klimawandel Benachteiligte und Gewinner haben wird. Die Benachteiligten werden in den Subtropenregionen zu suchen sein, die Gewinner in den subpolaren Räumen, etwa des nördlichen Europa, von Kanada und des nördlichen Russland. Wie wir im Münsterland dastehen, ob wir eher zu den Gewinnern oder eher zu den Benachteiligten gehören, das muss man noch ausdiskutieren. Es scheint aber so zu sein, dass also insgesamt bezogen auf langfristige Trends das Ganze in seiner Entwicklung nicht als nachteilig gesehen wird. Im auffälligen Gegensatz dazu, man könnte vielleicht noch eine Bemerkung einfügen, vorhin hat Herr Dr. Bauhus da schon von gesprochen, dass die Vegetationsperioden bei uns länger werden, dass also Nutzungsformen möglich werden, die es früher etwa in Südfrankreich gegeben hat, könnten wir natürlich die verbliebenen Freiflächen auf der Südabdachung des Altenberger Rückens etwa für Weinbau benutzen. Wobei ich hier nicht diskutieren möchte, ob dieser dabei herauskommende Altenberger Säuerling die Konkurrenz mit den großen Weinen dieser Erde wird aushalten können. Aber immerhin, denkbar ist sowas schon. Und insgesamt gesehen stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da. Wir haben festzustellen und auch den Paläontologen entgegenzuhalten, es hat zwar Zeiten gegeben, in denen der CO2-Gehalt der Atmosphäre größer war als der, den wir jetzt haben. Aber die Veränderungen sind, wie gesagt, ohne den Menschen und langsamer vor sich gegangen als die, die wir jetzt in wenigen Jahrzehnten erleben. Und zu diesem Erlebnis gehören die Dinge, die vorhin auch schon angesprochen wurden, auch Sie, Frau Osterholt, haben Sie angesprochen, das gehäufte Auftreten von Extremwetterlagen. Auch da wird gesagt, alles schon mal da gewesen. Wenn wir an unsere Flüsse denken und an die Hochwassermarken, stellen wir fest, das hat es schon gegeben. Gleichwohl müssen wir konstatieren, dass, wenn wir mal einige dieser in jüngster Zeit stattgefundenen Extremwetterlagen nur kurz ansprechen, dass wir also Dinge erlebt haben, die es vorher auch in unserem Leben, in unserer Lebenszeit so noch nicht gegeben hat. Ich erinnere an den 25. und 26.11.2005, das Schneechaos im Münsterland. Mit dem totalen Zusammenbruch des Verbundnetzes der RWE, das zum Beispiel Gronau oder noch als Steigerung Ochtrup fast eine Woche von der öffentlichen Stromversorgung des RWE abgeschnitten war. Das Schneechaos im Münsterland mit dem Zusammenbruch von Dutzenden von Strommasten, mit dem Zerreißen der Leiterseile ist eine Erscheinung, die es weder hier, wo wir zwischen 1920 und 1930 den Aufbau des größten Teils des Verbundnetzes erlebt haben, noch in ganz Deutschland in dieser Form stattgefunden hat. Es handelte sich um ein singuläres Ereignis. Ich erinnere uns an den 18. und 19. Januar 2007, das Sturmtief Thorsten, das Orkantief Kyrill, Entschuldigung, im Münsterland. Der Kyrill, der ja nun immerhin hier im Münsterland mehr als 10% des gesamten Holzvorrates dahingerafft hat, vorwiegend allerdings die flachwurzelnden Fichtenmonokulturen, aber auch den geliebten grünen Lindenkranz von Münster betreffend im Bereich des Hindenburgplatzes, auch das wird ja eine Denkstation sein. Das sind schon Erscheinungen, die einem zu denken geben. Wir denken an den langen und strengen Winter, den wir zuletzt gehabt haben, der eigentlich dieser Mediterranisierung im Trend genau entgegenläuft. Aber es war halt so. Und wir erinnern uns an das extrem trockene Frühjahr und den Frühsommer, abgelöst von dem super nassen August, der nach der Klimatologie seit 1906 alle Rekorde gebrochen hat und dann zu diesen spektakulären Hochwässern geführt hat, die wir hier im nordwestlichen Münsterland im oberen Bereich der Vechte gehabt haben. Auch da sind Wasserstände aufgetreten, die es in der Geschichte schon gegeben hat. Aber gleichwohl, es war schon etwas Besonderes und dass diese Dinge offenbar in ihrer Häufung zunehmen, wird heute auch vom Deutschen Wetterdienst und vom Umweltbundesamt bei den Verlautbarungen, die Sie im Internet nachlesen können, ganz klar bekannt. Dort hat Anfang September dieses Jahres eine Veranstaltung stattgefunden, die nicht etwa sich mit dem Klimawandel und seinen Ursachen beschäftigt hat, sondern die nach Strategien sucht, wie wir mit solchen Extremwetterlagen umgehen und wie wir die Schäden der Extrema vielleicht begrenzen können.
Darf ich an dieser Stelle vielleicht einmal unterbrechen? Also ja. Sie haben uns jetzt einen sehr genauen und detaillierten Zusammenfassung von Klimawandel und auch im Münsterland gegeben. Und Sie haben einen ganz gravierenden Punkt angesprochen. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Erde, das ist eine neue Sache. Die Menschen, wie die mit dem Klimawandel umgehen, da können wir vielleicht mal einmal zu Professor Brehler rübergehen. Das ist doch dann eins Ihrer Schwerpunkte oder es ist Ihr Schwerpunkt. Sie sind Allergologe und Sie haben Umweltmedizin mit als Forschungsschwerpunkt. Sehe ich das richtig? Was bedeutet das mit dem Klimawandel? Und was haben die Menschen mit dem Klimawandel für, ja, wie müssen die damit umgehen, also der menschliche Körper, was sind da für neue Herausforderungen?
Naja, wenn man es zunächst mal so ganz offen sagt, muss man ja sagen, naja, ein bisschen Wärme könnten wir ja alle gern brauchen. Ne, freuen wir uns sicherlich alle drüber, aber es hat natürlich tatsächlich für die Gesundheit ganz wesentliche Folgen. Und Professor Werner hat ja gerade schon darauf hingewiesen, die einen Folgen sind natürlich Hochwasser, was auch gesundheitliche Folgen haben kann, sind Stürme und sind auch die Hitzeperioden, die wir gehabt haben. Und es gibt Zahlen über das Jahr 2003, wo wir ja solch eine Hitzeperiode hatten, und da ist doch für Deutschland gemeldet worden, dass es allein aufgrund der Hitze zusätzlich 7000 Todesfälle gegeben hat, eben überwiegend aufgrund von Kreislauferkrankungen. Und das sind natürlich wesentliche Einflüsse von Klimaveränderungen. Ohne jetzt sagen zu können, in welchen Zeiträumen sich solche Veränderungen abspielen und stattgefunden haben, kann man einfach nur sehen, solche Extremereignisse haben zunächst gesundheitliche Folgen. Wir wissen auf der anderen Seite, Klimaveränderungen spielen auch im Weiteren eine Rolle. Wir haben eine mögliche Zunahme von blutsaugenden Insekten und auch das ist durchaus thematisiert. Wir wissen, dass es mehr Zecken gibt, dass diese Zecken mehr Erkrankungen übertragen und viele von Ihnen werden kennen, das, was man so als Borreliose bezeichnet, also Bakterien, die von Zecken übertragen werden, die ernsthafte Folgen haben können, wenn diese Erkrankungen nicht behandelt werden, vor allem auch neurologische Folgen, sprich an den Nerven. Wir haben im Weiteren von den Borrelien eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung, die übertragen werden kann. Und die Gebiete, in denen Zecken diese Viruserkrankung verbreiten, dehnen sich aus. Wir wissen, dass es Mückenarten gibt, die es früher insbesondere in Asien gegeben hat. Es gibt eine sogenannte Tigermücke, die das Dengue-Fieber oder Gelbfieber beispielsweise überträgt. Und diese Mücken sind erstmalig vor einigen Jahren auch in Süddeutschland aufgetaucht. Und man glaubt auch, dass solche Mücken, die Malaria übertragen, auf Dauer sich wieder in Deutschland ansiedeln könnten und auch, wenn es hier wärmer wird, feuchter wird, Malaria wieder ein Problem werden kann. Das sind wichtige gesundheitliche Probleme. Mein Hauptgebiet sind allergologische Probleme. Und hier wissen wir, dass Klimaveränderungen sich auf Pflanzen auswirken. Und das erste ist, Klimaerwärmung bedeutet, auch das haben wir vorhin schon gehört, Verlängerung von Vegetationsperioden. Und das ist etwas, was unsere Allergiker durchaus beobachtet haben.
Darf ich hier mal kurz unterbrechen? Allergien. Wer von Ihnen im Publikum hat mit Allergien zu tun? Darf ich da mal ganz kurz um Handzeichen bitten? Also ich denke mal, das sind... Also wir haben hier schon auch einige mit dabei, die da wesentlich Probleme mit haben.
Also und statistisch zu wenig. Statistisch müsste es mindestens ein Drittel sein.
Vielleicht hat nicht jeder seine Hand gehoben oder vielleicht weiß nicht jeder, dass er eine Allergie
hat. Weil es geht ja um Heuschnupfen, also um das Naselaufen zu bestimmten Jahreszeiten, um Bindehautentzündungen, also Augenentzündungen und auch um asthmatische Probleme. Und die meisten von Ihnen werden zumindest Menschen kennen, die auf Baumpollen, sondern auf die Birkenpollen reagieren. Und da weiß man sehr genau, Birkenpollen reagieren kreuz mit Erlen- und Haselpollen, die gehören zusammen. Und das war früher so, das ist das Problem Heuschnupfen im Frühjahr gewesen. Aber wir wissen, dass sich dieses Problem ausgedehnt hat und in den letzten Jahren durchaus im Dezember beginnen kann. Das heißt, die Zeit, in der der Allergiker an Heuschnupfen leidet, wird immer länger. Das Gleiche ist auch für die Graspollen zu beobachten. Die waren früher, Anfang August sicherlich zu Ende. Und heute kann man zeigen, findet man solche Pollen auch im September noch. Es finden sich auch mehr Pollen einfach durch verstärktes Pflanzenwachstum. Und was entscheidend, ein weiterer Faktor ist, es finden sich ganz neue Pollen. Eins der Haupt- oder das Hauptallergen schlechthin in Amerika war früher das sogenannte Ragweed. Auch Traubenkraut genannt, ist das Heuschnupfenallergen in Amerika und seit vielen Jahren auch bekannt als Problem in Ungarn, seit mehreren Jahren auch in Österreich und zunehmend eingeschleppt nach Deutschland.
Und das hat mit dem Klimawandel zu tun, dass die Sachen nach hier hinkommen?
Naja, einerseits ist es natürlich Globalisierung und wir wissen, dieses Kraut zum Beispiel kommt insbesondere aus dem Vogelfutter. Immer die Frage, wo kommen die Körner her, die im Vogelfutter sind, das ist heute global und wir beziehen damit auch Vogelfuttersorten, das kann man klar zeigen, die Ragweed enthalten. Unter den früheren klimatischen Bedingungen ist diese Pflanze hier nicht entsprechend gewachsen. Davon gehen wir zumindest aus. Sie braucht eine gewisse Wärme, vor allem im Winter, wächst dann aber sehr stark und stößt große Mengen Pollen aus. Und wir können heute klar zeigen, diese Pollen finden sich in der Luft. Wir sehen noch weniger Allergiker, in Süddeutschland mehr als vielleicht hier, aber die Pollen sind da. Wir wissen, dass wir diese Pflanze hier kaum noch loswerden. Es gab Aktionen, wo diese Pflanzen entfernt werden sollten aus der Umwelt, wenn sie denn entdeckt werden. Aber das wird uns nicht mehr gelingen, glaube ich. Und insofern wird Ragweed auch hier ein Problem darstellen. Und auch diese Pollen, das ist ganz klar gezeigt worden, haben etwas mit Umweltfaktoren zu tun. Man kann klar zeigen, dass die Pollenzahl abhängt vom CO2-Gehalt der Atmosphäre. Und wenn man solche Pflanzen im Gewächshaus einfach zieht und verdoppelt die CO2-Konzentration in der Luft, dann geben diese Pflanzen etwa doppelt so viele Pollen ab und wachsen schneller. Das heißt, auch hier sind klimatische Faktoren dafür verantwortlich, dass mehr Pollen produziert werden. dafür verantwortlich, dass wir neue Allergene in der Luft finden, die wir früher nicht gehabt haben. Sie haben vorhin angesprochen den Weinbau. Und natürlich wissen wir, hier in Deutschland ist neben den Grasbollen das wichtigste Allergen die Birkenwolle. Wenn wir ein bisschen weiter, 1000 Kilometer nach Süden schauen, da gibt es keine Birken, da gibt es die Olive. Und in dem Moment, wenn hier der Wein herkommt und das Wetter wirklich mediterran wird und auch hier in Altenberge wachsen ja Oliven, ne, wir wissen, dass es bestimmte Plätze gibt, wo Oliven gezüchtet werden, noch ein bisschen schwierig, weil die nicht so ganz winterfest sind. Aber Olivenpollen spielen ein wesentliches allergologisches Problem dar und sind das Hauptallergen in Südeuropa. Und das heißt, mit zunehmender Mediterranisierung ist es durchaus denkbar, als ob solche Pollen hier irgendwann relevante Erkrankungen auslösen.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Die Menschen haben natürlich damit zu kämpfen mit dem Klimawandel. Jetzt gibt es auch die Unwetterkatastrophen. Also wir wollen vielleicht mal gucken, das letzte Augustwochenende hier im Eiskeller. Der Heimatverein kümmert sich, wartet den Eiskeller, pflicht den Eiskeller, macht die Führung. Wer vom Heimatverein ist gerade... Herr Witte, das letzte Augustwochenende, wenn Sie zurückgehen, waren Sie ängstlich an dem Donnerstag um den Eiskeller? Oder es gab ja einen sehr starken Regenfall.
In gewisser Weise ja. Wir haben natürlich schon Niederschlagsperioden hier erlebt, wo also die Feuchtigkeit sich in großem Stil auch hier im Eiskeller gezeigt hat. Das war natürlich jetzt an dem Wochenende auch der Fall. Nach dem starken Regenfall dringt das Wasser natürlich durch die Erdschichten und durch das Gemäuer in das Bauwerk hinein. Allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung. Es geht also nicht direkt hier rein, ja, bis auf ganz wenige. Und wenige Stunden später haben sich also wirklich Sturzbäcke ergeben, die den unteren Teil des Treppenhauses runterflossen. Und in dem Bereich des Lagerkellers, wo also der Hauptteil der Ausstellung ist, war das Wasser fast bis an den Stegenhof gestiegen.
Und ich gehe davon aus, das wird nicht der einzige Keller gewesen sein. Und da sind wir bei Ihnen, Herr Peters, ein Meteorologe bei der Versicherung. Was machen Sie da überhaupt?
Also ich arbeite seit anderthalb Jahren bei der Provinzial, bin in der Versicherungsmathematik und mein Handwerk ist eigentlich im Moment, Tarife zu kalkulieren. Ich bin für die Hausrat- und Wohngebäudesparte zuständig. Und nebenbei, so als Hobby im Job, beschäftige ich mich also mit der Schadenentwicklung und gucke mir solche Elementarereignisse eben auch an. Und ja, verfolge das recht aufmerksam natürlich dadurch. Anfangen möchte ich mit einem möglichen Schadengeschehen in einem anthropogenen beeinflussten Klima. Möchte das anhand von 4 meteorologischen Parametern beschreiben. Möchte auch anfangen mit der Temperatur. Angesprochen wurde schon der Sommer 2003. Im Sommer 2003 hatten wir 35.000 zusätzliche Tote in Europa aufgrund der Hitzebelastung. Und das Problem ist, ein solcher Sommer wird also zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr so ein Jahrhundertsommer sein, sondern wird eher die Regel sein. Das wird ein ganz normaler Sommer sein. Diese 3 Grad Temperaturerhöhung, die wir